Heute haben wir einen Predigttext, der eigentlich als Predigttext ungewöhnlich ist. Ich lese aus dem 1. Samuelbuch, dem 16. Kapitel, Verse 14 bis 23. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott verstört dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Seht nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn Isais von Bethlehem, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai ein Esel und Brot und ein Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So erquickte sich Saul und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Liebe Schwestern und Brüder, zwei Bilder von Rembrandt. Zuerst, ich habe die Kopien Ihnen ausgeteilt, hoffentlich. Naja, Sie können miteinander reingucken. Ja, das erste Bild entstand 1630. Rembrandt war damals 24 Jahre jung. Das zweite hat der 50-Jährige 1656 gemalt. Im ersten sehen wir Saul als einen, ich würde sagen, reichlich verkniffen dreinblickenden Herrscher, so als würde er nur auf den Augenblick warten, in dem er den jungen Mann, der ihm mit seiner Musik auf die Nerven geht, beseitigen wird. Der Spieß, den er demnächst gegen David schleudern wird, den hält er fest umklammert. Ebenso hält er fest umklammert sein Königtum. Freiwillig wird er es nicht aus der Hand geben. Ganz anders. Saul auf dem Bild, das Rembrandt 25 Jahre später gemalt hat. Saul, ein schwer depressiver König, der Turban, der seine Herrscherwürde symbolisiert. Denke an die schwere Krone, die gestern in England einer aufbekam. Wahrhaftig, liegt schwer auf ihm. Er ist doch nicht so alt, dass er sein Amt in jüngere Hände geben müsste. Sein Bart ist doch ganz schwarz. Aber das Auge, das wir sehen, weint oder hat geweint. Seine Hand liegt schwer und ich würde sagen schön auf dem Speer, dem Sinnbild seiner Macht. Und David, sehr jung, wohl hingegeben den Tönen, die er dem Instrument entlockt, zugleich aber hellwach. Er spürt die Hochspannung, die zwischen Saul und ihm spürbar ist. Die Form der Harfe zeigt sehr deutlich, dass er der Aufstrebende, der Kommende ist. Der Rembrandt konnte sowas wunderbar darstellen, indem er die Harfe nach oben aufstrebend in den Vordergrund rückt. In der Geschichte, die wir eben gehört haben, ist Saul doch eigentlich sehr einsichtig, finde ich. Er leidet schwer an seiner Depression und verbirgt sie nicht vor den Menschen, seiner Umgebung. Ich würde sagen, ein sympathischer Saul, der hört auf seine Leute, lässt mit sich reden, der lässt sich raten. Gute Musik könnte ihn aufmuntern, sagen seine Berater. Die totale Stille um ihn drückt ihn zu Boden. Saul geht tatsächlich ein auf das, was seine Berater ihm raten. Einer schwärmt ihm vor von dem jungen David aus Bethlehem, von der Musik, die dieser junge Mann seine Saiten, seiner Harfe entlockt. Und mit dieser Musik kann er Menschen, die total niedergedrückt sind, geradezu herausholen aus der Tiefe, kann ihnen Mut machen zum Leben und zu allem, was schön und gut ist. Tatsächlich, Saul geht auf den Vorschlag ein. Er lässt den Vater Isai in Bethlehem bitten, seinen Sohn David zum Vorspiel mit der Harfe an den Königshof zu senden. Und mit den Geschenken seines Vaters trifft nun David ein und spielt Saul vor. Und tatsächlich, es geht Saul besser, wenn er diese Harfentöne hört. Er ist geradezu fasziniert, wenn David neben ihm auf der Harfe spielt. Die Folge, die beiden werden tatsächlich sogar Freunde. Und Saul macht den jungen David zu seinem Waffenträger, das heißt, er gibt ihm das Amt, das absolutes Vertrauen voraussetzt. Wehe, wenn der Waffenträger das Vertrauen seines Herrn missbrauchen würde und gegen ihn agieren würde. So wird David sein unmittelbarer Vertrauter. Die Musik, die er dem depressiven Saul bietet, die tut dem müden Mann einfach gut. Heute ist Sonntag, Kantate singet. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das Wort neues Lied meint nicht unbedingt immer eins, das vorgestern erst gedichtet worden ist, sondern singt neu als solche, die sozusagen auferstanden sind von den Toten, von den Todgeweihten und zum Leben gebracht worden sind und jetzt neu singen können. Singt dem Herrn ein neues Lied, er tut Wunder. Ich sehe vor mir unser Gesangbuch. Es ist ein ungeheurer Schatz von geistlichen Liedern aus ganz verschiedenen Zeiten. Es fällt mir auf, gerade in den Zeiten, in denen es den Leuten schlecht ging, sehr schlecht, sind die schönsten geistlichen Lieder entstanden. Paul Gerhardt, 30-jähriger Krieg. Furchtbar war das, ganz entsetzlich. Er schreibt die schönsten Lieder. Oder Drittes Reich, Jochen Klepper, dem es wirklich schlecht ging mit seiner jüdischen Frau. Sie wissen auch, wie er gestorben ist. Jochen Klepper mit den heftigsten Nöten. Wunderbare Lieder bringt er uns, hinterlässt er uns. Also, wir wären arm dran, wenn wir nicht mehr singen könnten. Das habe ich vorhin gedacht, als ich sie singen hörte. Wunderbar. Von Herzen, mit der Seele singen. Ich dachte auch an die Zeiten, die wir gerade überstanden haben, die schwersten Corona-Zeiten, wo wir nebeneinander sitzen mussten oder getrennt voneinander, je nachdem, stumm und bloß der Pfarrer reden durfte. Schade, das war wirklich schlecht. Es ist jetzt besser, seien wir froh, singen wir. Ich denke an die Kirchenchöre in unseren Gemeinden. Als ich anfing, Pfarrer zu werden, vor über 60 Jahren in Grötzingen, das Erste, was ich gemacht habe, war die Gründung eines Singkreises. Und das, obwohl ich heute bis zum heutigen Tag von der Musik gar nicht verstehe. Nicht mal die Noten kann ich. Ich wurde auch nie gefragt. Und eine Musiklehrerin saß dabei, hat mitgesungen und hat mir im Notfall geholfen. Das ging alles tadellos. Ich habe dirigiert mit Vergnügen, manche sagten taktiert. Gut, ich habe dirigiert, es war einfach schön und es fiel mir Folgendes auf. Kurz vor acht, wenn die Leute so langsam eintröpfelten zum Singkreis, war eine merkwürdig stille, ruhige, fast depressive Stimmung. Um zehn, wenn die Singstunde vorbei war, hörte man es richtig lachen, noch und noch. Es hatte sich die Stimmung völlig geändert. Es tat uns einfach gut, miteinander zu singen, und mit einigen von damals bin ich heute noch eng verbunden. Singen verbindet. Seien wir froh, dass wir singen dürfen und dass wir einen Sonntag haben, Kantate. Man kann dieses Singen nicht genug machen. Und ich glaube, diejenigen, die ich kenne, da gibt es Leute, die seit Jahrzehnten im Chor singen, bis ins hohe Alter. Ich mache zur Zeit einen Mut, obwohl er 80 ist, dass er weiter singt und wieder anfängt. Diese Leute sagen, es ist wirklich schön, dass wir singen dürfen, miteinander, füreinander. Es tut uns noch und noch gut. Und darum, Kantate, singet. Und wenn einer unter ihnen ist, dessen Stimme schon mal besser war und brüchig wurde, ich leide daran. Naja, wenn man so oft und so viel gepredigt hat, ist irgendwann die Stimme abgenützt. Gut, bei meinem Lehrer Moltmann noch viel schlimmer, der kann gar nicht mehr reden. Es kommt bloß noch wie ein Klangbrei heraus. Aber schreiben kann er noch ganz genau, wunderbar, eine große Gabe. Einer, der sein Leben lang viel geredet hat, irgendwann ist das zu Ende. Ich möchte Ihnen sagen, denken Sie dran, Gott hört die Herztöne. Und er freut sich auch an meinem Krächzen. Wahrhaftig. Denn er hört ganz anders, als wir Menschen normalerweise hören. Kantate, singet. Aber jetzt will ich doch noch einmal auf den Predigttext zurückkommen. Dieses merkwürdige Gegenüber von Saul und David. Und Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, dass ich die schwierigste Aussage überhüpft habe. Es heißt hier, nicht nur der Geist des Herrn wich von Saul, sondern es heißt auch noch, ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Sie haben richtig gehört, ein böser Geist vom Herrn. Ich finde eine solche Aussage in der Bibel sonst nirgends. Ich weiß nicht. Ein böser Geist vom Herrn. Naja, man könnte sagen, das harmlose, wunderbare Gegenüber von David und Saul wird trotz aller wohltuenden Musik bald zum heftigen Kampf zwischen beiden. Wie soll man das verstehen? Kampf des Guten gegen den Bösen. Saul, der immer mehr zum Bösen wird. Gegen ihn die Lichtgestalt David. Aber wer die Davids-Geschichte wirklich kennt, seinen Ehebruch mit Bathsheba und seinen geradezu heimtückischen Mord an ihrem Mann Uria, der spürt, dass das Gegenüber von Schwarz und Weiß nicht dazu taugt, diese Geschichte zu verstehen. Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, uns der Tatsache stellen, dass der böse Geist, der Saul quält, von Gott ist. Und dass David trotz Ehebruch und heimtückischem Mord fast zum Heilbringer wird. Und manchmal denke ich daran, wenn so ganz selbstverständlich vom kommenden Messias als dem Sohn Davids geredet wird und Jesus genannt wird, Hosianna, Sohn Davids. Da denke ich an das Wort David und denke an sein Leben. Merkwürdig. Karl Barth, der große Theologe, hat in seiner großen Dogmatik, die vor mir steht, zu diesem Thema Erwählung und Verwerfung ein großes Kapitel geschrieben und da zeigt er den Saul, der von Gott, aus welchen Gründen auch immer, verworfen wird und David, der trotz der Sache mit Bathsheba und Uria von Gott dazu erwählt wird, dass er sein Volk leitet. Barth geht so weit, dass er sogar meint, Saul und David, diese beiden Typen, seien sozusagen ein Vorlauf auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Saul, der von Gott Verlassene, ein Hinweis auf den gekreuzigten Jesus, der auf der Höhe seiner Qual gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und David sei ein Hinweis auf den auferstandenen Christus, der von Gott auferweckt wird, um uns all den Sieg über den Tod und um uns wahres, ewiges Leben zu bringen. Hat Barth mit seiner Deutung recht? Ich weiß nicht. Sie ist kühn. Seit Jahren, fast Jahrzehnten, denke ich darüber nach. Und dass ich Ihnen diese Deutung jetzt sage, heißt nicht, dass ich meine, sie sei der Weisheit letzter Schluss, sondern ich lade Sie ein, mit mir darüber nachzudenken. Hat Rembrandt als er dann mit 50 Jahren das Gesicht des Saul gemalt hat. Vielleicht auch solche Gedanken gehabt. Wohl kaum, denn die Barthsche Dogmatik war noch nicht geschrieben damals. Aber Rembrandt sieht Saul als geschlagenen, von Gott verlassenen Mann. Ich spüre in diesem Bild Rembrandts Mitgefühl mit Saul. Und dass ich heute die Kopie dieses Bildes Ihnen in die Hand gebe, hat den Grund, die Sicht, diese Sicht des Saul erweckt in uns Mitgefühl, vor allem auch mit allen Menschen, die heute von einem bösen Geist geplagt werden. Wie gut, dass Jesus die bösen Geister aus Menschen ausgetrieben hat und dass der auferstandene Christus heute noch täglich tätig ist, den bösen Geist der Menschen niederdrückt und quält, aus Menschen auszutreiben. Der mitfühlende David mit seinen Liedern und Psalmen erinnert mich daran, dass kein Mensch von allen guten Geistern verlassen ist. Der auferstandene Christus befreit und erlöst uns von den bösen Geistern, die uns bedrohen. Und er befreit uns zum neuen, wahren Leben, jetzt und auf ewig. Amen.